Hallo Berlin, hallo Deutschland, hallo deutschsprachiger Podcastraum. Herzlich willkommen beim ComaCon Podcast vom ComaCon Magazine. Mein Name ist Tim Lindenau und ihr wisst, wir quatschen hier mit kreativen Leuten, mit schlauen Köpfen, mit Leuten, die Visionen haben, die Innovationen vertreten. Creativity meets Business, das ist hier so ein bisschen unser Motto. Dafür steht der ComaCon Podcast und ich habe heute Stefan Hengst bei mir. Hi Stefan.
Hallo Tim.
Stefan, du bist heute aus einem sehr guten Grund bei uns hier im Podcast. Das ist wie so fast schon wochenaktuell. Wir haben nämlich, ja, ich würde schon fast sagen, eine politische Agenda heute, die du mitgebracht hast. Es geht um die Kultur- und Kreativwirtschaft, der ist ja offensichtlich, ihr werdet es ja auch alle mitbekommen haben, überhaupt nicht gut geht. Und du hast da auch direkte, du hast Zahlen mit dabei, du hast Forderungen mit dabei. Du bist Director Most Wanted Music und hängst auch in der Berlin Club und Music Commission mit drin.
Mhm, genau.
Das heißt also, du bist da genau an der Basis von vielen Leuten, die gerade so richtig zu kämpfen und zu strampeln haben.
Genau, man kriegt viel. Also die Berlin Music Commission zur Erklärung ist das Netzwerk der Berliner Musikindustrie. Das heißt, alle möglichen Arten von Musikunternehmen können dort Mitglied sein. Das sind Labels, Verlage, Veranstaltende eben, Dienstleisterinnen, Solo-Selbstständige, auch selbstvermarktende Künstler und so weiter und so fort. Und entsprechend sind wir quasi sehr nah dran an der Kultur- und Kreativszene, vor allem eben hier mit Fokus Musik und kriegen natürlich von Anbeginn mit, wie es den Leuten geht und merken die Auswirkungen natürlich auch auf unsere eigene Arbeit.
Jetzt können wir ja mal versuchen, das Ganze so ein bisschen nachzuzeichnen. Also jetzt, wir sind im Mai 2021, um uns herum werden Menschen geimpft. Man hat so ein bisschen, oder ich zumindest habe das Gefühl, es geht irgendwie vorwärts. Gerade bewegt sich irgendwas in eine positive Richtung. Merkst du das auch?
Ja, also jetzt gerade ganz aktuell, in den letzten Tagen habe ich auch den Eindruck, dass die Laune wieder steigt tatsächlich so. Das ging ja schon mal eine Zeit lang so, bis bevor die dritte Welle kam und alle haben sofort, ne, die ersten positiven Tendenzen genutzt, um über mögliche Lockerungen und so weiter in allen möglichen Branchen und Bereichen zu sprechen. Den Eindruck habe ich gerade, dass das jetzt auch gerade wieder passiert und hoffentlich zu Recht. Hoffentlich gibt es jetzt auch ein stetiges Auf und nicht mehr nur ein Zu, wie es bisher die ganze Zeit ist.
Und mal abgesehen von dir, was sagen die Leute, die sich bei euch in der Commission so ein bisschen links und rechts da auch einordnen? Sind die genauso positiv gestimmt oder wie ist da die Lage?
Kann ich noch nicht sagen. Also vergangene Woche sah die Welt noch ein bisschen anders aus. Letzte oder vor anderthalb Wochen mittlerweile wurde ja von der Bundesregierung das Bundesnotbremsegesetz umgangssprachlich entschieden, sodass also quasi jetzt der Bund vorgibt, wie die Corona-Beschränkungen oder die Corona-Maßnahmen ab einer gewissen Höhe, ab einer Inzidenz von 100, dann in allen Bundesländern angewandt werden. Vorher hatten die Bundesländer, also hier bei uns das Land Berlin quasi, die Möglichkeit, Maßnahmen zu ergreifen und über entsprechende Verordnungen, die sie erlassen. Das hat sich jetzt geändert und da wir aktuell noch bei über 100 sind, 120, 130 roundabout in Berlin oder so, ist es also so, dass quasi Berlin selber und alle Berlinerinnen quasi hier keine Möglichkeit haben, derzeit darauf einzuwirken. Das heißt, alles ist zu, mehr oder weniger, und den Kulturbereich betrifft es insofern, dass ja zumindest Museen und Galerien und Ausstellungen beispielsweise bis vor einer Woche eine Zeit lang offen haben konnten. Das ist jetzt wieder nicht mehr der Fall und diese Dinge finden natürlich sehr schade.
Ja, also ich glaube, man muss auch kein Hochbegabter sein oder Nostradamus-artige Fähigkeiten besitzen, um zu ahnen oder vielleicht sogar zu wissen, der Festivalsommer, wo auch ein ganz großer Teil des Einkommens von Kunst- und Kulturschaffenden gerade aus der Musikbranche gemacht wird, wird wohl ausfallen nach wie vor, trotz der positiven Tendenzen. Oder seid ihr da gerade noch ein bisschen positiver?
Also er ist zumindest stark gefährdet. Der größte Teil des Festivalsommers wird ausfallen und auch vor allem die großen Festivals werden höchstwahrscheinlich alle ausfallen. Also es gibt natürlich noch ein paar, die noch nicht abgesagt haben. In Berlin beispielsweise ist Lollapalooza. Und ich weiß, dass der britische Geschäftsführer auch sehr kreativ ist, was irgendwie Corona-Maßnahmen und Hygienekonzepte oder irgendwie neue Arten, dass seine Festivals durchzuführen angeht. Da ist eben Melvin Benn auch in UK unterwegs und versucht da gerade Sachen. Aber ein 80.000er Festival, also 80.000 Menschen gleichzeitig an einem Ort, ohne Abstand und so, sieht, glaube ich, keiner momentan kommen. Mal gucken, was sie sich ausdenken. Die Schwierigkeit ist hier natürlich, dass man dann irgendwann allen anderen, die nicht mehr kommen können, also beispielsweise man macht ein 10.000 oder 15.000 Menschen-Festival draus, den muss man dann wieder absagen. Ich weiß nicht genau, wie es bei Lolla ist, ob die jetzt schon im Vorverkauf waren oder so, aber das ist auf jeden Fall eine gewisse Schwierigkeit. Dann gibt es die großen Nummern in der Nähe. Fusion will durchziehen, Nation will durchziehen, alle mit entsprechenden Tests und so weiter. Und ich wünsche denen alles Gute, aber bei den großen Massen wird es tatsächlich schwierig. Aber ich glaube nicht, dass gar keine Veranstaltungen mehr stattfinden können. Also sobald es dann wieder erlaubt ist, wird es mit Sicherheit in Berlin und im Umland einige Konzepte geben, so wie es im letzten Jahr war. Da hat das Aware Festival in Berneuchen, hat mit Hygienekonzept und kompletten Tragen von Mund-Nasen-Schutz auch in den Außenbereichen gearbeitet beispielsweise. Und ein paar andere gab es auch. In Ferropolis hat was stattgefunden und so. Also ich habe die Hoffnung, dass ein bisschen was gehen wird, aber es wird kein Festival-Sommer, wie wir es kennen.
Nein. Aber lohnt sich das? Also finanziert sich das auch? Also bleiben wir mal ganz kurz beim Lollapalooza. Ich habe so ein bisschen dann den Eindruck, das würde sich doch sicherlich auch aufs Line-Up runterschlagen. Also dann kommen halt mal nicht Kings of Leon, sondern dann kommen halt ja, also kein Diss jetzt, aber dann kommt halt nur die Band Provinz.
Sowieso, denn es gibt nach wie vor die Reisebeschränkungen und es gibt dann auch die Ungewissheit. Also selbst wenn jetzt, das ist ja in jedem Land ein bisschen anders und ändert sich ständig quasi, wo mal wieder was möglich ist. Aber vor allem diese Ungewissheit führt dazu, dass also wenn Festivals stattfinden, dann wird das mit zum allergrößten Teil mit lokalem Programm dann geschehen, ja.
Wie bewertest du quasi, weil wir ja, du hast es vorhin schon mal gesagt, es ist eine sehr, sehr lange Zeit, in der schon nichts passiert ist, in der Kunst- und Kulturschaffenden nicht wirklich gut frei arbeiten können. Viele oder einige haben sich auch umorientiert aufgrund der relativ aussichtslosen Lage. Wir kennen den Spruch alle, wir waren die Ersten, die zumachen mussten, die Letzten wieder aufmachen dürfen. Wie bewertest du das? Ist das eine reelle Gefahr für die Kunst- und Kulturbranche, dass die Leute so abgewandert sind und sich andere Jobs gesucht haben?
Ja, ja. Also es wird zunehmend als Risiko wahrgenommen. Ich aus meinem Umfeld sind Dienstleistungsunternehmen, Personaldienstleister, also Leute, die Sicherheitsfachkräfte für Veranstaltungen beispielsweise stellen, die sagen, dass die mittlerweile schon mehr als 50% der Belegschaft weggegangen sind, weil die Leute, also gerade in den Bereichen, wo man eh schon relativ wenig verdient, dann noch auf 80% Kurzarbeitergeld, was dann nochmal weniger ist und dann unter Umständen zu wenig, dann die ganze Zeit Beschäftigungs Also ganz viele Leute in der Veranstaltungsbranche haben ja tatsächlich seit letzten März keinen einzigen Job mehr gehabt. Und das ist dann eben nicht nur finanziell schwierig, sondern man verliert halt völlig auch die Perspektive und Hoffnung und wird möglicherweise depressiv und frustriert. Deswegen haben etliche schon die Chance ergriffen und sind in andere Branchen gewechselt. Also beispielsweise Veranstaltungstechniker, die jetzt im Baugewerbe arbeiten oder Helfer, die bei Amazon Pakete ausliefern oder was auch immer es sei. Und wie gesagt, gerade in den Bereichen, wo die Leute eh schon niedrig verdienen, da steigt der Druck umso mehr.
Glaubst du ganz persönlich, dass die Leute dann, wenn es wieder bergauf geht und wenn wir reden mal von dem normalen Leben, wie wir es kennen, oder zumindest von einem Großteil des normalen Lebens, wie wir es kennen, wieder zurückgehen, dass die Leute dann auch wieder in ihre alten Berufe zurückkehren? Oder glaubst du, das ist so wirklich so eine monumentale Zäsur, dass man denkt, ja, okay, wir haben jetzt mal mitbekommen, auf was für einem ganz sandigen Boden wir da unser Leben aufgebaut haben und das kann halt von heute auf morgen mit so Pandemie vorbei sein.
Die Meinungen sind gespalten. Also ich selber glaube, dass es irgendwann wieder funktioniert, nur wird der Restart ein bisschen ruckelig sein. Also das kann sich durchaus ein, vielleicht sogar zwei Jahre hinziehen, bis alles wieder so läuft, wie man es vorher gewohnt war. Vielleicht nur ein Jahr, aber andere sehen da ein bisschen schwärzer. Also Freunde oder Bekannte von mir aus dem Veranstaltungsbereich, die sagen, naja, wer jetzt einmal den Absprung geschafft hat und plötzlich ein festes Einkommen hat, nicht mehr die ganze Zeit on Tour sein muss, also für seine Familie, seine Kinder da sein kann und so weiter, auch wenn der Job vielleicht nicht so cool ist, nicht so viel Spaß macht, wie das Rock'n'Roll-Leben vorher oder so. Aber die Vorzüge werden da schon gesehen. Und also es gibt Stimmen, die sagen, dass es eher schwierig wird, die Leute wieder in den Veranstaltungszirkus zurückzubringen. Gleichzeitig muss man dann sagen, dass er aber auch wieder neu ausgebildet werden wird und so. Also ich glaube, es wird sich wieder einrenken, aber es wird eine Weile dauern.
Also um das mal ganz plakativ zu sagen, wenn es irgendwann wieder ein Lollapalooza mit 80.000, 90.000 Leute gibt, dann wird das definitiv, wenn es möglich ist, nicht ausfallen, weil da zu wenig Leute arbeiten.
Ich hoffe nicht, ich glaube nicht. Nee.
Stefan, wenn wir uns andere, also die Kunst- und Kulturbranche, die Veranstaltungsbranche, die ist ja auch relativ laut. Wir haben hier in vorherigen KomaCon-Folgen auch schon mal ein paar Zahlen gehabt. Wir sind, glaube ich, die zweitgrößte wirtschaftsumsatzstärkste Kraft hier in Deutschland. Ich glaube, ich bin da richtig. Drittgrößte, würden mir gerade angezeigt. Liebe Grüße, Leute, ihr könnt uns auch auf YouTube sehen, hinter der Kamera, Patrick Kulik. Und deswegen ist die Frage, ey, wir sind so die drittgrößten. Fühlst du dich auch als so einer wahrgenommen, als so als einer Masse von Leuten, die da so repräsentativ dastehen?
Mittlerweile mehr. Also das war ja so ein bisschen Problem am Anfang der Pandemiezeit, dass eben die Veranstaltungswirtschaft und alles, was dazugehört, sagt man eben mal, keine richtige Lobby hatte. So, die hat sich mittlerweile aufgebaut. Also es gibt Netzwerke und Vereinigungen, wie beispielsweise hier in Berlin, neu gegründet im letzten Jahr, die Fachgruppe der Veranstaltungswirtschaft innerhalb der Berlin Music Commission, wo wir quasi alle Veranstalter, die bereits Mitglied waren oder ganz viele sind dann noch neu eingetreten in die BMC, ist es abgekürzt, zusammengefasst haben und jetzt hier politisch aktiv werden. Das sind so die wichtigsten Veranstaltungsunternehmen aus Berlin, also die großen Spielstätten wie Mercedes-Benz Arena, Max-Schmeling-Halle, Velodrom, Buhlhalde Waldbühne, die großen Konzertveranstalter wie Trinity Music mit normalerweise 1000 Shows im Jahr allein in Berlin, Loftkonzerte, viele Dienstleister, viele Solo-Selbstständige auch und so weiter und so weiter. Also all die haben sich da zusammengefunden und versuchen halt irgendwie mit eigener Kraft hier in Berlin irgendwelche Dinge im Interesse der Veranstaltungswirtschaft wieder möglich zu machen. Aber das gibt es natürlich auch auf Bundesebene. Forum Veranstaltungswirtschaft ist so ein Zusammenschluss, wo sich verschiedene bereits existente Dachverbände der Veranstaltungswirtschaft aus dem Konzertbereich, der Bereich der Messebauer, der Bereich der Veranstaltungstechniker und so weiter zusammengeschlossen haben und jetzt tatsächlich ganz oben mit dem Wirtschaftsministerium sprechen, mit dem Finanzministerium sprechen und so. Und so wie wir das als BMC machen, gibt es das eben auch in vielen anderen Regionen und Bundesländern in Deutschland. Also da hat sich was konsolidiert und aufgebaut und so und die Netzwerke und Vereinigungen vernetzen sich jetzt gerade auch untereinander und über öffentlichkeitswirksame Geschichten wie Alarmstufe Rot und die großen Demonstrationen im letzten Jahr beispielsweise werden wir mittlerweile auch gesehen. Es muss sich noch besser organisieren. Also ganz wichtig ist, wenn da am Ende, ich sag mal zugespitzt, ein Politiker sitzt, zum Beispiel jetzt der Staatssekretär Thomas Bareis vom Finanzministerium, der sagt, okay, er stellt sich jetzt der Veranstaltungswirtschaft mal zur Verfügung, dann will der auch im besten Fall mit einer oder wenigen Personen sprechen, die für die ganze Veranstaltungswirtschaft sprechen kann und nicht mit lauter Leuten, die alle etwas anderer Meinung sind, alle ein bisschen etwas anderes wollen, weil sonst kann er das gar nicht verarbeiten. So, das versteht man auch. Man muss da auch den Perspektivwechsel mal vornehmen und entsprechend, da sind wir schon auf einem guten Weg dahin, aber das hat sich jetzt in sehr kurzer Zeit entwickelt. Tatsächlich vor der Pandemie war die Veranstaltungs- und Kulturbranche nicht so gut aufgestellt.
Aber sie ist auch gespalten, wie ich das gerade so ein bisschen rausgehört habe. Also, oder ist das nur eine Wahrnehmung?
Sie ist nicht gespalten, sie ist divers. Also es fängt ja schon an quasi, das sind die Leute, also ne, was ist Veranstaltung? Veranstaltungen sind zum einen die Leute, die Programm schaffen und zum anderen die Leute, die die Logistik übernehmen. So, dann gibt es den Bereich Konzerte und Kulturevents und es gibt den Bereich Messen und Konferenzen und so. Und so, ne, und das ist jetzt nur quasi eine grobe Unterteilung, das kann man viel feingliedriger machen und entsprechend ist die Branche nicht gespalten, also im Gegenteil, wir sind jetzt wirklich sehr zusammengewachsen in der Zeit und die überwiegenden Dinge betreffen uns alle, auch den Sportbereich, also auch in der Mercedes-Benz Arena in Berlin finden ja nicht nur Konzerte statt, sondern eben auch Alba Berlin mit Basketball und die Eisbären Berlin mit Eishockey und so. Und das ist am Ende alles eins, muss man sagen. Und vor allem die viele der Dienstleister, die dahinter stehen, also Veranstaltungstechnik, Personaldienstleistungen und so, Catering, da spätestens dort wachsen die Sachen sowieso zusammen.
Also nur mal vielleicht, das ist auch meine Einführung deshalb, warum das die drittgrößte Wirtschaft ist. Also du hast ja diesen Rattenschwanz jetzt erstmal ganz grob skizziert und da gibt's ja immer noch mehr Leute, die an Veranstaltungen, Live-Events mitverdienen aus allen Gewerken. Eine Politikerin, die sich dem mal so angenommen hat, war ja vor gut einer Woche Angela Merkel in einer Videoschalte der Kreativ- und der Kreativschaffenden. Hast du dir das angeguckt?
Ich habe es mir im Nachhinein angeguckt, in Ausschnitten.
Kannst du mir so ein bisschen oder unseren ZuhörerInnen mal erklären, war das für dich ein gutes Signal oder war das eher ein symbolisches, offenes Ohr?
Ja, am Ende wahrscheinlich eher symbolisch. Also gutes Signal, ne, genau, dass man mal das Gefühl hat, dass sogar Frau Merkel als Staatsoberhaupt irgendwie sich dem stellt. Nun muss man sagen, dass der Termin aber wohl schon länger angesetzt war. Also Frau Merkel macht regelmäßig solche Bürgerdialoge und irgendwann wann hat man die Kunstschaffenden dran, dass jetzt zeitlich zusammen mit der Verabschiedung dieser Notbremse Standfahrt war eher ein Zufall, passt aber natürlich sehr gut, wenn man sich dann anguckt, was sie gesagt hat, dann na klar, sie hat ein offenes Ohr, sie versteht Dinge, manche Dinge versteht sie auch nicht, ist auch okay, man kann nicht als Bundeskanzler, Bundeskanzlerin in allen Details, in allen Fachbereichen drin sein, ist schon okay, aber was natürlich fehlte, waren die ganz konkreten Ankündigungen, hier ist eure Perspektive, was ist für euch möglich, hier kommt die Ausfallversicherung und so weiter, die ja schon sehr lange, vielleicht kommen wir noch drauf, irgendwie im angekündigt wurde, schon seit November, aber immer noch nicht beschlossen ist. Und die ganz konkreten Hilfen und Perspektivangebote, die haben auch dort leider wieder gefehlt.
Ja, lass uns da mal bleiben bei der Ausfallversicherung. Was war denn da die Forderung und was ist bisher, oder die Aussicht und was ist damit passiert?
Na, im Grunde ist es so, das ging los im November, als die November und, also als der letzte quasi harte Lockdown kam, oder vorletzte jetzt dann quasi, Entsprechend den besonders betroffenen Branchen November- und Dezemberhilfen versprochen wurden. Und man wusste schon damals, und weiß man von Anfang an, die Veranstaltungsbranche und nochmal speziell die Kultur, weil Kultur ist auch ein Grundbedürfnis, so, ne, ist im Grundgesetz glücklicherweise auch festgeschrieben. Er bringt hier also ein besonderes Sonderopfer, sagt man rechtlich sogar, so, im Vergleich zu anderen Branchen. Deswegen brauchen wir auch besondere Hilfen. So. Und die wurden im November dann von Olaf Scholz angekündigt, und zwar also eine Fehlbedarfsfinanzierung plus Ausfallversicherung. Heißt, wenn ich eine Veranstaltung mit verringerter Kapazität am Publikum durchführen darf, 20-30%, so wie es jetzt bei 1,5 Meter Abstand noch vor dem letzten Lockdown im November war, oder möglicherweise vielleicht mal mit 50%, wenn die wissenschaftlichen Studien, die es dazu mittlerweile gibt, auch mal anerkannt werden, in denen es eben heißt, mit 50% Auslastung, also immer nur ein Platz frei und nicht 1,5 Meter dazwischen, an einem Ort, wo eine gute Durchlüftung herrscht und so weiter, kann man also entsprechend viele Gäste reinlassen. Wenn das dann mal genehmigt wird, dann habe ich aber immer noch 50% weniger Einnahmen plus nochmal erhöhte Kosten aufgrund der Hygienemaßnahmen. Also die sind ja hinlänglich betrankt mittlerweile, inklusive mehr Personal wahrscheinlich, das ich dafür brauche. Und dieser Fehlbedarf, also weil ich nicht kostendeckend wahrscheinlich arbeiten kann, der wird mir erstattet. So, wenn ich eine Veranstaltung plane und hier schon Vorbereitungskosten hatte und dann kommt möglicherweise ein erneuter Lockdown oder irgendwie verändert sich eine Verordnung, sodass die Veranstaltung doch wieder gar nicht stattfinden kann, dann wird mir sogar der Ausfall erstattet. So, und das wünschen wir uns schon die ganze Zeit, weil nur damit können wir überhaupt als Veranstaltungsbranche wieder in die Planung gehen. Ansonsten haben wir ja die Gefahr, wir wissen nicht, wann ist überhaupt wieder was möglich, klar, so sind wir nach wie vor. Aber ich gehe in eine Planung, habe Anfangskosten und dann findet die Veranstaltung nicht statt und ich mache sogar noch mehr Minus als jetzt schon, wo ich nur in Anführungsstrichen meine laufenden Fixkosten zu laufen habe, die ich nicht reduzieren kann, Mieten oder eben noch das Personal, was ich nicht auf 100% reduzieren kann. Genau so. Und das wurde angekündigt und wurde aber bisher immer noch nicht veröffentlicht. Vermutlich aus meiner Sicht, weil die Virologen schon angekündigt haben, dass es noch eine Weile dauert und die Bundesregierung oder hier Herr Scholz dann nicht so früh ein Versprechen geben wollte, weil er sonst jetzt unter Umständen schon sehr viel Geld hätte bezahlen müssen für Veranstaltungen, wo manche Experten, Virologen und Mediziner von Anfang an gesagt haben, zum jetzigen Zeitpunkt wird sowieso noch nichts stattfinden.
Kannst du mich mal mitnehmen, so in so einer ganz persönliche, subjektive Gefühlswelt von jemandem, der so in den Startlöchern steht und eigentlich so das Gefühl hat, naja, da äußern sich doch relativ kluge Leute dazu, die da wissenschaftlich fundiert arbeiten, auf die ja, ich sag's jetzt mal, auf die ja sonst auch gehört wird. Ja, so, jetzt kann ich ja hier sitzen und sagen, boah, ja, ich find's halt auch voll scheiße, dass ich nicht in die MB-Arena gehen kann, um die Eisbären zu sehen, weil die natürlich auch sagen, ja gut, mit 50%, da kann ich überhaupt nichts mitholen, deswegen machen wir das ganze Ding jetzt irgendwie zu und ich find's schade und ich darf auch nicht ins Stadion gehen, aber gut, davon ist auch nicht schlimm, weil davon muss ich meine Miete nicht bezahlen. Denk mir aber halt auch, ey, wir sind doch jetzt, mit dem Impfen sind wir top, oder was heißt top, da geht's sichtbar vorwärts und wir haben Schnelltests, in der Philharmonie waren letztens 1000 Leute irgendwie mit, wo getestet wurde. Also warum können wir da jetzt nicht vorangehen? Also das ist ja ein persönlicher Frust, wo ich denke, okay gut, ich würde gerne wieder auf Kultur- und Sportevents zurückgreifen und darf's nicht, finde das irgendwie doof. Ihr seid die Leute, die damit verdienen. Also
ja, also von ganz oben betrachtet habe ich persönlich Verständnis für die Situation, weil wenn du quasi der oberste Entscheider oder die oberste Entscheidung bist und quasi am Ende zwischen Gesundheitsrisiko, und Gesundheitsrisiko kann hier Tod bedeuten, und wirtschaftlichem Risiko, also Hartz IV und Grundsicherung, entscheiden muss, weil im Grunde jeder, der bei uns möchte, kann ja, ne, wird ja durch Hartz IV aufgefangen, sagt man immer und so. Also wenn du zwischen diesen zwei Möglichkeiten entscheiden musst, dann entscheidest du dich eher für Hartz IV und lieber gegen den Tod. So. Aber so einfach ist es ja nicht. Ganz so stark muss man es ja nicht abstrahieren. Wir haben uns ja weiterentwickelt und wie du schon sagtest, gibt es also Konzepte, wie man Veranstaltungen auch unter Pandemiebedingungen sicher durchführen kann. Es gab diese Pilotprojekte, diese Testveranstaltungen, die in Berlin von der Senatsverwaltung für Kultur initiiert. In anderen Ländern um uns herum passiert genau das Gleiche. Und da ist bisher die einhellige Erkenntnis, es hat bei keiner dieser Veranstaltungen hat es zu einer Infektion geführt, die auf die Veranstaltung selber dann irgendwie nachvollziehbar ist. Also es wurde immer mit Schnelltests gearbeitet, Indoor teilweise noch mit Maske und je nachdem. Also da sind die Dinge, die ausprobiert werden. In Barcelona jetzt beispielsweise gab es etwas mit glaube auch sogar 5.000 Leuten, Liverpool 5.000, in Amsterdam passieren Sachen und so. Wir in Deutschland sind sogar noch vorsichtig, aber diese Pilotprojekte, die jetzt im Februar, Anfang März war es, glaube ich, dann stattgefunden haben. Ich selber war bei einer Veranstaltung, einem Kongress im Estrel Convention Center, mit Abstand, mit Maske, mit Schnelltest und so. Und das hat wunderbar funktioniert. Und ich sage, es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, auf Veranstaltungen auch zum jetzigen Zeitpunkt unter diesen Bedingungen nicht durchzuführen.
Jetzt hast du am Anfang auch gesagt, hier, wir haben irgendwie eine Inzidenz in Berlin, 120 oder ein bisschen oder so. Hättet ihr vielleicht, also klar, Suggestivfrage, aber würde, ich versuche es mal irgendwie anders zu formulieren. Also für mich ist es manchmal schwierig nachvollziehbar, wenn das die drittgrößte Wirtschaftskraft in Deutschland ist und solche Pilotprojekte offensichtlich gut funktionieren, warum es da kein eindeutiges Bekenntnis gibt, jetzt wo es auch die Fortschritte gibt und auch die immer besseren Hygienekonzepte zu sagen, na gut, wenn wir eine Inzidenz unter 100 haben, wenn wir sie unter 90 haben oder unter 80, dann könnt ihr das und das tun.
Genau das fordern wir aktuell, also das fordern wir die ganze Zeit, ne? Wir sind von Anfang an, also wir sind sowieso immer in gutem Kontakt mit dem Wirtschaftssenat hier in Berlin, weil sie eine Wirtschaftsbranche und natürlich mit dem Kultursenat, weil wir schaffen zum überwiegenden Teil Kulturprogramm, Konzerte, Musik und so weiter. Und sind also mit den Senatsverwaltungen bis hin zu den Senatorinnen im Austausch und verlangen spätestens seit Ende letzten Jahres, als es mit dem Lockdown losging im November, eine Perspektive. Also genau die Frage, wenn wir schon nicht sagen können, wann es wieder so weit sein wird, also das zumindest nicht im Kalender ablesen können, sondern eben auf die Entwicklung der Inzidenzen und so weiter warten müssen, dann könnte man doch zumindest jetzt schon mal wieder darüber sprechen, was dann zum jeweiligen, also was ist ab 100, was ist ab 50 und so weiter möglich, welche Art von Veranstaltungen oder sonstigen Dinge im öffentlichen Leben und welche Vorkehrungen müssen wir entsprechend treffen und wie werden wir eventuell abgesichert, Stichwort Ausfallversicherung, damit wir dann schon mal erstmal eine Perspektive in den Köpfen haben, in den Unternehmen, bei den Mitarbeitenden, damit nicht noch mehr von denen in andere Branchen wechseln und wir dann langsam wieder anfangen können, darauf hinzuarbeiten, also Veranstaltungen, uns neue Hygienekonzepte auszudenken, Veranstaltungen vorzubereiten, Programm zu schaffen und so weiter. Und genau das fordern wir. Und die Wirtschaftsverwaltung und auch die Kulturverwaltung in Berlin sagen, beteuern, ja, das sehen sie auch so und wir verstehen und wir unterstützen euch und hin und her. Und woran es scheitert, ist tatsächlich der Gesundheitssenat. So. Und da muss man sagen, auch, ja, also der Gesundheitssenat, die Gesundheitsverwaltung, diese Gesundheitsbehörden, an die ist kein Herankommen. Wir haben jetzt in dieser Woche tatsächlich zum ersten Mal ein direktes Gespräch mit Herrn Matz, das ist der oder einer der Staatssekretäre der Gesundheitsverwaltung hier in Berlin, der uns jetzt zum ersten Mal zuhört. Bisher hieß es aber wir immer von Seiten der Gesundheitsverwaltung, wir haben keine Kapazität, uns darum zu kümmern, weil wir mit den Dingen, die akut sind, Intensivbettenauslastung und so weiter, so sehr beschäftigt sind.
Ja, ich finde, manchmal fühlt es sich auch für mich so ein bisschen da so an, als würde man auch die Dringlichkeiten und die Prioritäten gegeneinander ausspielen. Also zu sagen, ja, ist schon wichtig, aber das andere ist ja auch wichtig. Ist es für dich ähnlich oder?
Für uns fühlt es sich genauso an und wir sagen natürlich, wir entgegnen dem Senat dann, naja, wenn ihr nicht die Kapazitäten habt, dann, wir haben aber Kapazitäten, dann holt ihr euch von uns. Wir haben diverse Spielstätten, die seit über einem Jahr leer stehen. Da haben wir glücklicherweise schon angefangen, die Impfzentren einzurichten. Das sind Veranstaltungshäuser in der Regel, wo das passiert, also Arena, Velodrom und so. Auch diese ganzen Schnellteststationen, die es jetzt gibt, kann man an Veranstaltungsorten machen, ist auch teilweise jetzt schon so der Fall. Man kann für die ganze Logistik, also Mitarbeitende aus dem Veranstaltungsbereich heranziehen und eben auch die Umsetzung, wie kann ich jetzt Veranstaltungen wieder möglich machen, Gastronomie wieder möglich machen und so weiter. Holt doch dazu die Experten, die Fachleute, sagt ihnen, was sind die Rahmenbedingungen, so was müssen wir vermeiden, ab wo steigt das Risiko und dann präsentieren wir euch Konzepte und sagen, wie es dann in unseren Bereichen umsetzbar ist. Genau das haben wir auch gemacht. Also wir haben selber, ich glaube, im Anfang des Jahres, Februar oder so, ging das ja los, dass der Ruf nach Stufenplänen irgendwie laut wurde und dann irgendwann auch mal von der Bundesregierung einer verabschiedet wurde über die Ministerpräsidentenkonferenz. Wir haben zusammen mit der Hotellerie, Gastronomie, der Maisbranche, also Messen, Konferenzen und der touristischen Attraktionen in Berlin schon im Dezember einen Stufenplan dem Wirtschaftssenat hier in Berlin vorgelegt und ja, das ist aber nicht weit gekommen. Also auch das ist dann quasi an der Gesundheitsverwaltung gescheitert.
Also weil die dann das nicht beantwortet haben, genau,
weil sie sagten, haben wir keine Zeit für.
Ja. Es ist mal ein ganz komischer Gedanke. Also wir kriegen das hier in Deutschland mit, wir kritisieren häufig auch mal dass wir ganz lange Wege haben, auch Mühlen, die sehr langsam mahlen, und hier und da vielleicht nicht unbedingt die progressivsten sind und uns so tot bürokratisieren und so weiter, ihr kennt das ja alle. Wenn wir einen Blick ins Ausland richten, ja, wo ich zum Beispiel, das ist so ein persönlicher Eindruck, ich finde das voll geil, wenn ich mir so Bilder angucke aus Israel, aus, okay, gut, ehrlicherweise, Australien ist super weit weg. Ja, aber auch in England, wenn es jetzt irgendwie langsam wieder losgeht, was natürlich auch mit dem Impfen und bla und peng zu tun hat, gibt es da auch Leute, gerade auch in der Musikbranche, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, zu sagen, ja, wisst ihr was, dann gehe ich halt irgendwie einfach nach Israel oder dann gehe ich nach England. Also, dass man da vielleicht auch eine Abwanderung
wahrnimmt. Ich habe gehört, dass das Münchner Oktoberfest, die Veranstalter wollen jetzt eins in Dubai ausrichten, alternativ, weil sie hier in Deutschland nicht können. Das sind dann die Auswüchse. Also das finde ich jetzt besonders auch nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Irgendwie.
Oktoberfest an sich oder?
Nee, dass sie jetzt weggehen. Ja, so. Also ein bisschen unkollegial kann man sagen, aber hey, am Ende wissen sie sich nicht besser zu helfen, wittern dann natürlich auch das große Geld und gehen jetzt mit dem Oktoberfest ins Ausland.
Ja, aber gibt's auch so von EinzelkünstlerInnen zum Beispiel, was du gehört hast? Also ich kann mir vorstellen, dass es auch DJs gibt, die, sobald sie geimpft sind, sagen, weißt du was, also ihr seht mich in Miami und ich komme hier erstmal die nächsten zwei Jahre
wieder. Auch ohne Impfung. Also es gibt viele Orte, und das finde ich aber auch ein bisschen kritisch, letztens erst einen Artikel darüber gelesen, es gibt ja einige Orte auf der Welt, wo sie es trotz hoher Inzidenzen und so weiter mit den Corona-Beschränkungsmaßnahmen nicht so ernst nehmen und da finden dann Partys statt und das ist dann auch aus meiner Sicht zu riskant und da gibt's ein paar Deutsche und auch Berliner DJs, Top-DJs auch, die sagen, alles klar, ich fahre jetzt dahin, mach da Party und verdiene und nehme da mein Geld mit. So, also ich will jetzt keine DJ-Namen nennen, aber Orte sind zum Beispiel Sansibar, wird gefeiert, in Tulum, Mexiko wird gefeiert und so.
Ja. Kannst du mir eine Zahl mal so in den Raum werfen, eine fundierte Zahl, wie viel Knete der Musik-, Veranstaltungs-, Kreativindustrie gerade fehlt? Oh.
Also nicht in absoluten Zahlen, aber in Prozentzahlen. Fast 100%.
Fast 100%?
Fast 100%, na klar, weil die meisten sind ja seit dem 16. März im letzten Jahr zu und haben keine einzige Veranstaltung gemacht. Jetzt wird das natürlich durch die Hilfsgelder ausgeglichen und so, ne? Da kann ich jetzt nicht, also je nachdem, wie hoch deine Fixkosten dann eben sind, das könnten 20-30% sein, manchmal 60-70%, das ist dann irgendwie unterschiedlich, je nachdem, wie der zusteht. Aber der Umsatzausfall ist fast 100%. Im Sommer hat ja ein bisschen was stattgefunden, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zeitraum irgendwie. Spätsommer bis Frühherbst gab es ja, glaube ich, 3 Monate waren es oder so, in den 2-3 Monaten, in denen ein bisschen Veranstaltungen stattfinden konnten. Es haben kleinere Sachen stattgefunden draußen, zum Beispiel diese kleinen Festivals, von denen wir vorhin gesprochen haben, oder in die Waldbühne wurde mal mit 5000 Leuten bespielt, die Wuhlheide auch und so. Aber das war ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also das Umsatzvolumen, was in dieser Zeit für den Zeitraum gemacht wurde, war laut Aussagen der Veranstaltenden, lag das vielleicht bei 10% dessen, was normalerweise in diesem Zeitraum passiert.
Ja. Wir haben ja vorhin über Leute gesprochen, die sich dann auch eher in anderen Berufen orientieren. Jetzt gab es bei uns beiden auch immer mal wieder das Thema, naja, Konzepte sind ja da, man könnte ja so, Experten haben gesagt das. Kannst du auch irgendwie eine Art von einer persönlichen politischen Tendenz oder einer Entwicklung innerhalb der Kunst- und Kreativszene so ein bisschen ablesen? Also wir haben dieses Beispiel alles dicht machen, Hashtag alles dicht machen, da haben sich ein paar SchauspielerInnen irgendwie in so zynisch, weiß nicht, sarkastischen Videos geäußert, sich da meiner Meinung nach auch gut der Sprache der Querdenker irgendwie bedient, war ein bisschen spooky, ehrlicherweise. Geht das irgendwie, hast du da auch so Einzel oder vielleicht mehrere Fälle beobachten können, dass Leute dann komplett sich davon abgedreht haben und gesagt haben, ja, keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, ich werde hier voll verarscht, warum, also ich glaube auch an die Politik nicht mehr und
Naja, also klar, man wird zunehmend politikkritisch, viel mehr Leute aus dem Veranstaltungsbereich beschäftigen sich überhaupt irgendwie mit Politik, also was heißt überhaupt, ne, aber viel intensiver plötzlich mit Politik, mit Landespolitik, mit Bundespolitik, weil da quasi jetzt ja ganz akute Sachen passieren, die sie selber, also ihr Geschäft und dann eben auch sie selber privat und persönlich betreffen, also das Politikinteresse steigt auf jeden Fall und ja, es gibt Einzelne, die anfangen zu spurbeln. Aber das ist jetzt nicht nur veranstaltungsspezifisch, das kommt halt scheinbar in allen Branchen vor.
So. Ja, weil ich kam nun gerade so auf diesen Gedanken, weil wir dieses alles dicht machen, war ja in der letzten Woche, glaube ich, sogar noch irgendwie auch dick in den Medien und ich weiß manchmal nicht, woher sich da, also ich will nicht sagen, so diese neuen Leute rausrekrutieren, aber habe mir eben gedacht, dass es eventuell ja auch sein kann, dass die Leute einfach so abgefuckt sind und wenn du sagst, ey, es gibt doch eigentlich Lösungen, aber da und da und da wird mir nicht zugehört und dann bin ich halt einfach hart frustriert und sag dann einfach, ja, pass auf.
So ja, ja, klar, eine Verdrossenheit ist ja ganz klar, ist ja ganz logisch. Ist ja auch ganz klar, also wenn man, ne, wenn man sich, also ich glaube, ich bin jemand, der sich sehr stark mit diesem politischen Zusammenhang jetzt aktuell für die Veranstaltungsbranche irgendwie auseinandersetzt und bin auch generell politisch interessiert. Wenn man das aber vielleicht nicht ist und auch die Zusammenhänge nicht so gut versteht oder so, dann denkt man erstmal nur, was ist denn da los? So, warum darf ich die ganze Zeit nicht arbeiten? Ich darf nichts machen. Dann sieht man jetzt vielleicht, dass im Ausland wieder erste Sachen aufgemacht werden und so. Und dann hat man einfach ein generelles Unverständnis und entwickelt dann eine entsprechende Verdrossenheit. Also habe ich auf jeden Fall schon Verständnis dafür, ja.
Wie schaffst du es, dass du dich da irgendwie regulierst?
Perspektivwechsel. Die andere Seite auch sehen und mit in Betracht ziehen. Natürlich immer für die eigenen Interessen irgendwie einstehen und die der Leute halt um mich herum in der kompletten Kultur- und Veranstaltungsbranche. Nicht alles betrifft ja mich genauso wie den sicher den Seku oder den Türsteher oder so. Weißt du, wir sind ja unterschiedlich so. Aber ich versuche das ja irgendwie alles zusammenzuziehen. Aber wenn man was erreichen will, und das gilt immer so im Leben, finde ich, dann muss man den Perspektivwechsel quasi vollziehen und auch mal versuchen, die Situation von der anderen Seite zu betrachten. Und dann, also aus Seite der Gesundheit, aus Sicht der Politik und aus Seite eben der Wirtschaft. Und dann, ja, dann findet sich das irgendwie. Und dann findet man auch die besseren Argumente, die dann hoffentlich, bei uns ist es bisher immer noch nicht geglückt, aber hoffentlich auch die besseren Argumente, um die andere Seite dann auch von seiner Seite irgendwie etwas zu überzeugen oder zumindest zu sensibilisieren. Also das ist jetzt auch der wichtige Schritt, wenn wir jetzt hier in Berlin zum ersten Mal mit dem Gesundheitssenat direkt sprechen, dann geht's mir in erster Linie mal um eine Sensibilisierung. So, wo stehen wir überhaupt? Was sind unsere Bedürfnisse? Was sind unsere Probleme und Herausforderungen? Und was sind auch die Angebote, die wir schaffen können? So. Also weil wir sagen ja immer als Veranstaltungsbranche, wir sind nicht Teil des Problems, wir sind Teil der Lösung oder können Teil der Lösung sein. Mit Events, also mit quasi Ansammlungen von Menschen, die aber gesteuert und sicher stattfinden, als dass die Kids sich auf illegalen Raves irgendwie in Parks oder Wäldern treffen, ohne Hygienekonzepte, ohne Abstand, ohne Maske und so weiter. Mhm. Also wir können Anlässe schaffen, Unterhaltung schaffen oder Informationen, aber eben sicher. So. Wir haben auch die Möglichkeit, durch massenhafte Schnelltestungen, die dann aufgrund von Veranstaltungen stattfinden können, können wir also positive Infektionen aufdecken, verstärkt das an die Gesundheitsämter melden und das Pandemiegeschehen damit insgesamt helfen einzudämmen. Die Leute, also ganz einfach, ich teste mich selbst oder lasse mich irgendwo testen, weil ich zum Konzert bemerke plötzlich, hups, ist er positiv, na, dann verlasse ich doch erstmal die Wohnung nicht so und kann entsprechend auch keinen mehr anstecken. Genau, und das ist quasi das Teil unserer Argumentation.
Ich finde das eigentlich, das ist ein mega interessanter Ansatz. Ich finde, das ist ein mega interessanter Ansatz, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, weil wenn du zum Beispiel gar nicht so dieses Bedürfnis zum Beispiel auf Click und Meet oder so hast oder irgendwie was an oder zum Friseur musst oder willst oder wie auch immer und überhaupt gar nicht in die Verlegenheit kommst, dass du getestet werden musst, aber zum Beispiel voll gerne jetzt irgendwie in die NBA-Arena gehst oder irgendwie zum Fußball oder zum Konzert oder auf eine Ausstellung oder whatsoever und dann so getestet wirst, in einem Umfang erholt man da wahrscheinlich nochmal ganz andere Datensätze ab oder über eine Infektionslage.
Man könnte sogar überlegen, das im öffentlichen Raum zu machen. Also einfach mal eine professionell organisierte Party, ein Rave im Treptower Park oder so, wo die Leute sich jetzt einfach so treffen mit irgendwie einer kleinen PA oder einer Boombox. Wir organisieren irgendjemand aus dem Clubbereich oder so, vor Ort Sicherheitskonzept oder Hygienekonzept, also Abstand, Maske und vorher Testung. Und die Kids können genau das Gleiche machen, was sie jetzt machen, aber werden vorher getestet. Und ja,
wie du mal ja, sagst, nur, dass die Kids wahrscheinlich, also wir hatten jetzt gerade 1. Mai in Berlin und ich kann irgendwie davon auch berichten, was ich da gesehen habe, da waren halt auch so 200, 300 Leute am Maybachufer und da war Full Force Action. Und da war halt aber auch nicht irgendwie, ich will jetzt hier nicht den Zeigefinger, weiß ich nicht, Millennial machen, weißt du so, der dann irgendwie sagt, hey, pass auf, ohne Abstand, ohne Maske und bestimmt haben sie sich vorher nicht getestet, will ich jetzt nicht bewerten, so, ich bin nicht deren Vater. Aber ich denk mir, glaubst du, die Leute haben dann auch Bock unter so Auflagen wie, okay, gut, der feiert halt mit Maske und feiert halt auch mit Abstand und so. Und kannst du das überhaupt gewährleisten?
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also wer sonst, wenn ich die Veranstaltung mache, wir schaffen es ja auch, 80.000 Leute am Tag sicher durch so ein Lollapalooza-Festival durchzuschleusen oder auch 80 oder sogar noch ein paar mehr durch Rock am Ring und so weiter. Ja, also wer hat denn große Menschenmaschen im Griff, wenn nicht wir als Veranstalter? So, das ist ja ganz klar. Und das, ich übertreibe ein bisschen Hygienekonzept, weil es das dazu bekommt, das ist natürlich eine neue Herausforderung, aber viele von uns, also ne, jeder, der irgendwie ein Hallenbetreiber ist oder der im letzten Jahr irgendwie Hoffnung hatte, doch noch ein Festival zu machen, der hat sich seine Hygienekonzepte schon überlegt. Also das kriegen wir hin, das ist kein Problem. Also wer, wenn nicht wir so. Und damit die Leute dann auch die professionellen, also man müsste quasi den unangemeldeten Veranstaltungen, illegale Veranstaltungen sagt man nicht, unangemeldeten Veranstaltungen quasi erstmal professionell organisierte Veranstaltungen entgegensetzen. Du kriegst das Problem nicht komplett behoben, aber zumindest zu einem Teil. Es müssen überhaupt erstmal die Alternativangebote da sein und die müssen dann attraktiv sein. Das heißt, mit einem hochwertigen Line-Up ziehst du halt auch die Leute dann eher und vielleicht noch mit einem günstigen Preis dann eher dorthin und halt raus aus den Wäldern, sag ich mal.
Aber wenn die Leute sagen, ja, pass auf, finde ich ja irgendwie voll geil, habe lange nicht Paul Kalkbrenner gehört, weißt du, aber irgendwie ist es für mich kein richtiger Rave, wenn ich dazu eine Maske aufsetzen muss und oder keine Ahnung, ich sehe Kraftclub oder keine Ahnung, Casper oder sonst irgendwen, ey, ich brauche dafür das Gefühl vor der Stage und da frage ich mich, also ich glaube, diese Frage kannst du mir jetzt auch nicht wahrscheinlich so ad hoc beantworten. Nur ich stelle mir das relativ schwierig vor, dann zu sagen, ey, du hast ja irgendwie ein geiles Line-Up und dann, was ja irgendwie für viele Leute die Essenz eines Konzerts ist, zusammenzustehen, zu feiern, zu schwitzen und ein bisschen Remi-Demi zu machen. Wie will man da auf diesen Abstand achten?
Ja. Naja, also du musst, also es gibt also einfach mit baulichen Einrichtungen tatsächlich, also Absperrungen, Markierungen, Bodenmarkierungen haben wir ja gelernt im letzten Jahr und das geht schon. Also die Veranstaltungen, die im letzten Jahr unter Pandemiebedingungen stattgefunden haben, mit entsprechend Abstand und so weiter, mit alternativen Konzepten teilweise, waren in der Regel alle sehr gut besucht. Also ich denke an die Picknickkonzerte von Landstreicher, örtlicher Konzertveranstalter in Berlin oder im ganzen Osten,
Dresden, Chemnitz. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal, ne?
Genau, Picknickkonzerte mit Abstand. Das heißt, du hast quasi einen Bereich, wo du dich in Gruppen, 4 Leute oder so, je nachdem, glaube ich, das war an die Regel gekoppelt, wie viele Personen nicht aus einem Haushalt dann zu dem Zeitpunkt zusammen sein durften und so. Du hast dann irgendeine Bodenmarkierung, das heißt, da darfst du deine Decke hinlegen, da darfst du dich mit deinen Freunden aufhalten. So. Oder es gab die Möglichkeit, dass du im Kino ganz einfach, also jeder zweite Platz besetzt, so ne, Indoor, das verlangen wir jetzt ja die ganze Zeit, weil da gibt es auch entsprechend die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sagen, das geht, wenn eine ausreichende Lüftung da ist und man muss nicht mal seine Maske dabei aufhaben. Was war noch? Autokino-Konzerte, bisschen komisch, aber hey, für so eine Pandemiezeit geht auch das mal und so. Also es gibt alternative Konzepte und fast alles, von dem ich gehört habe, wurde eigentlich sehr gut besucht und sehr gut angenommen im letzten Jahr.
Ja. Was macht denn eigentlich die Berlin Music Commission und die Club Commission Berlin in diesem ganzen Zusammenhang? Also habt ihr da nochmal Aktionen geplant?
Ja, also erstmal kurz zum Unterschied, die Berlin Music Commission, für die ich tätig bin, das ist so gesagt die Interessenvertretung und das Netzwerk der kompletten Musikbranche in Berlin. Die Clubkommission oder Club Commission ist explizit Vertreter der eben Clubs, kleinen Venues, aber auch Kollektive, die Partys veranstalten und so weiter. Also da ist so der Unterschied quasi. Wir als BMC, als Berlin Music Commission, kämpfen eben auf politischer Ebene, wie ich schon beschrieben habe. Die Clubkommission macht aber, plant gerade Sachen ähnlich dessen, was wir vorhin schon gesagt haben, nämlich die haben verschiedene Orte im öffentlichen Raum, die versuchen irgendwie in jeder Ecke von Berlin, im besten Fall in jedem Bezirk irgendwo einmal, einen Ort zu finden, öffentlich, draußen, der normalerweise nicht mit Veranstaltungen bespielt wird und den jetzt mit Veranstaltungen zu bespielen. So, also den quasi herzurichten, alles schon Corona-konform quasi zu machen, anzumelden, da, Lärmschutz und so weiter spielt da dann noch eine Rolle, vielleicht auch ein bisschen An- und Abreise und quasi diesen Ort, der dann neu geschaffen ist, Clubs, Veranstaltern und Künstlerkollektiven zur Verfügung zu stehen, damit die dann dort Partys machen können, Konzerte machen können oder auch Theateraufführungen und so weiter. So, das gab schon so ein kleines bisschen bei euch hier in der Nähe in Spandau. H13 habt ihr vielleicht im letzten Jahr mitbekommen. Haselhorst, Nonnenallee, da ging das schon los und so ein Ort wie den, den soll es in diesem Sommer an diversen Orten in Berlin geben, in Abstimmung eben mit den Bezirksämtern, also Umweltbehörden wegen Lärmschutz und all dem, in Abstimmung oder angepasst an die Verordnung abgestimmt und unterstützt von der Kulturverwaltung und da soll es was geben und die Clubkommission ist da sehr hinterher.
Ja. Dann sag mir noch, wenn du dir was wünschen könntest, so zum Abschluss unseres Gesprächs jetzt für die Zukunft, außer natürlich, dass die zugesicherten Ausfallhilfen kommen und so weiter, was liegt dir gerade so ganz besonders so am Herzen? Und natürlich außer, dass ihr alle schnell auch wieder irgendwie arbeiten könnt, auf die Beine kommen könnt.
Ja, naja, also es ist ja absehbar, die Pandemie wird irgendwann ein Ende haben. So. Und wir haben viel draus gelernt, damit umzugehen und auch persönlich und so weiter. Nichtsdestotrotz für die Übergangszeit, also für die nächsten paar Monate, in denen wir noch damit leben müssen, wünsche ich mir jetzt ganz akut, dass die Gesundheitsbehörden den Fachbereichen zuhören, sich von uns beraten lassen und gemeinsam eben die tatsächliche konkrete Perspektive erarbeiten, ab Inzidenz 100, ab Inzidenz 50, was ist wieder möglich. So. Das ist die kurzfristige Perspektive. Die langfristige Perspektive ist vielleicht, dass die Veranstaltungswirtschaft und Kulturbranche doch schnell auch wieder auf die Beine geht, ne? Stichwort Mitarbeiterfluktuation und so, dass nicht so viele Betriebe in die Insolvenz gehen müssen. Das Insolvenzrecht wurde jetzt ja die ganze Zeit ausgesetzt, geht jetzt gerade, ist die Diskussion, läuft jetzt noch bis Ende Mai so, ob man das verlängert oder nicht. Und wenn es dann wieder eingesetzt wird, dann wird man sehen, wie viele dann doch irgendwie sich ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können. Und ja, insgesamt, ich bin guten Mutes, also es wird mehr oder weniger alles wieder so sein wie vorher. Es wird, die Veranstaltungsbranche wird sogar einen enormen Boom erfahren, so, aber bis dahin dauert es noch ein bisschen.
Ja, komm, dann lass das doch mal als letzte Frage machen. Glaubst du denn an den großen Hedonismus?
Ja, wenn dann alles? Ja, die 20er Jahre, die letzten 20er Jahre werden hier mehr oder weniger nochmal kommen, ja.
Aber glaubst du auch an den Tag, wo dann, in dem Fall wahrscheinlich, wer auch immer dann Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler ist, also ich denke nicht, dass das irgendwie noch Angela Merkel sein wird zu diesem Zeitpunkt, der die dann sagt, Leute, ab nächsten Mittwoch werden wir alle Hygienemaßnahmen, geltenden Vorschriften abschaffen. Glaubst du, es wird diesen Punkt geben oder glaubst du, es wird da immer noch, da wird irgendwie viel bleiben?
Es wird schon ein bisschen was bleiben. Also wir haben über Hygiene einfach sehr viel gelernt. Hygiene betrifft uns ja nicht nur bezüglich Corona, sondern auch bezüglich anderer Dinge. Also die ganzen Lockdowns und Abstandsregeln haben dazu geführt, dass die Grippesaison ausgefallen ist dieses Jahr. Und das ist natürlich auch was Gutes. Das heißt, gewisse Hygienemaßnahmen auch bei Veranstaltungen werden bleiben, aber wir werden Veranstaltungen wieder mit 100% auslasten können und die Leute werden richtig Bock haben und alle kommen wollen. Ja.
Ey, das ist doch eigentlich eine schöne Sache und ein sehr, sehr schöner Ausblick. Stefan Hengst, Director Most Wanted Music, danke, dass du uns so ein bisschen hier mitgenommen hast in die Insights der Kreativ- und Kulturveranstaltungsbranche. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle und Leute, wenn ihr noch nicht genug habt aus der Musikbranche, dann checkt doch mal den KummerCon Podcast mit Christoph Ellinghaus aus, eine Reise in die Welt der Musiklabels und ja, mit sehr vielen schönen Anekdoten kann ich euch empfehlen, das ist ein langes, schönes Gespräch geworden. Ich bleib jetzt nicht hier, ich gehe auch nach Hause. Abonniert unseren Podcast, bewertet ihn gut, wenn ihr Bock drauf habt. Mein Name ist Tim Lindenau, bis bald, macht's gut.